So ihr Lieben, dies ist eine Zeigefingerfolge heute, denn wir haben das Patriarchat alle internalisiert und reproduzieren es alle unbewusst, andauernd weiter. Und wir sprechen heute über Gurus und Machtgefälle, Powerdynamiken und schon mal gleich zu Anfang, wir sind nicht machtlos. Was wir tun können, wenn wir uns vielleicht aber doch trotzdem irgendwie machtlos fühlen, darüber sprechen wir heute.
Hallo, hallo.
Hallo.
Hallo aus dem the most matriarchal space in this house. Ich sitze hier aus Soundgründen in der Sauna und oh, es ist so gut.
Die Sauna ist an oder nicht an?
Nimm uns die mal Sauna mit. Ist leider nicht an. Es wäre ganz gut, wenn die an wäre. Aber dann wäre ich hier definitiv so nicht angezogen. Es ist aber total spannend, was es so somatisch macht mit mir, weil es so ein Ort ist, an dem ich so richtig, richtig tief entspanne und es so ganz häufig so ist, dass diese Wärme, die hier so herrscht, wirklich etwas ist, was mich so in der Tiefe löst, also was so diese tiefe Spannung löst. Und ich finde es total spannend, weil das eine somatische Erfahrung ist, die ich häufiger habe, wenn ich in wirklich wohlwollenden und nährenden weiblichen Räumen bin, passiert es auch, und zwar unterbewusst, dass so eine Grundspannung in meinem Innersten von mir abfällt und ganz neue Ressourcen freilegt, Verhaltensmuster freilegt und auch Gedanken aufkommen, die sonst scheinbar unterdrückt sind. Da sind wir schon voll im Thema drin, liebe Schön.
Sind wir schon direkt mitten im Thema drin. Das Erste, was mir da einfällt, ist wirklich so dieses Wort somatischer Abdruck. Weil ich glaube, wir haben alle einen ganz tiefen somatischen Abdruck in uns, der nicht immer nur mir fehlt gerade das Wort, das ist vielleicht aber auch schon ein bisschen spät, nicht immer nur sich leicht anfühlt. Da sind einfach so viele auch traumatische Erfahrungen, die unseren Vorfahrinnen passiert sind und die sich dann dadurch immer wieder reproduzieren und wo wir vielleicht manchmal aus der Angst heraus auch Ja sagen, obwohl wir Nein meinen, vielleicht uns anpassen, nichts sagen, nicht den Mund aufmachen, unterdrückte Wut, unterdrückte Gefühle irgendwie da sind. Und bei mir ist auf jeden Fall jetzt ziemlich laut geworden, so in den letzten Wochen, als diese Epstein-Files released wurden und dann nochmal rauskam. Jetzt, es ist ja keine Überraschung, nichts Neues, dass auch in der spirituellen Welt übergriffige Dinge passieren und Männer sich nicht so verhalten, wie sie sich verhalten sollen oder wie das gesund wäre. Und das Thema Guru kann man in dem Zusammenhang natürlich auch nochmal anschauen. Und gleichzeitig ist das jetzt auch irgendwie, finde ich, nochmal, geht irgendwie nochmal eine Stufe weiter. Auch dass es solche Dinge gibt, ist nicht neu, aber für mich in der Verknüpfung mit jemandem, den wir auch auf unserer Reading-Liste hatten, tatsächlich, für unsere Teacher-Trainings, den wir jetzt runtergenommen haben, ist wirklich so ein, ist nochmal was passiert, weil da geht es nochmal viel, viel weiter. Da geht es um Menschenhandel, da geht es um Machtgefälle, Ja, und wir gehen jetzt gar nicht unbedingt nur in dieses Thema so tief rein in dieser Folge, sondern gucken uns ja das Thema Patriarchat auch einfach nochmal ein bisschen genauer an.
Ich finde es voll spannend, Jü, weil ich gerade gesagt habe, dass ich in der Sauna so tief entspanne und ich glaube, dass voll wichtig ist, das nochmal anzusprechen, weil wir sind ja in Deutschland wirklich in so einer, wie ich finde, total geilen Kultur, in der wir diese Freikörperkultur wirklich so auch leben und zelebrieren. Und mir aber, seit wir diese Sauna hier zu Hause haben, nochmal sehr viel mehr auffällt, was für ein unglaublicher Unterschied es macht, ob ich in die Frauensauna gehe oder ob ich in die gemischte Sauna gehe, und auch so ein bisschen, wie das Klientel ist. Und ich möchte es gern ansprechen, weil das so viel damit zu tun hat, wie du die Folge eingeleitet hast, nämlich diese internalisierten Blueprints, also diese Dinge, die wir als Norm erlebt haben, indem wir aufgewachsen sind, die uns geprägt haben, die unsere Wahrnehmung prägen, die aber auch unsere Toleranzgrenzen prägen, die unsere Grenzsetzungen prägen. So, was ist okay, was ist nicht okay. Und mir die letzten Male, so vor allem im letzten Jahr, die ist jetzt hier so seit 2 Jahren, ist die fertig, und ich gehe schon auch voll gerne so woanders in die Sauna, weil das einfach immer voll schön ist, wenn das einfach auch so ein externer Space ist. Und mir ist es so heftig aufgefallen, wie ich mich anders verhalte und wie einfach auch das, was ich angesprochen hatte mit diesem, dass ich mich dann doch nochmal so zusammennehme und so diese to put the guards up, ja, also so diese Schutzmechanismen hochzufahren, um einfach die Umgebung zu scannen. Ist es hier sicher? Wie kann ich mich hier bewegen? Wie kann ich mich hier hinsetzen? Inwieweit nehme ich Raum ein? Nutze ich meine Stimme? Nutze ich sie nicht? Und so weiter und so weiter. Also diese die ganze Zeit am Scannen und am Abwägen zu sein, ist super anstrengend. Und das ist das, was mir aufgefallen ist, wenn ich hier so in meinem Space bin, was eben abfällt und was diese tiefe somatische Entspannung bringt. Und was auch eben ganz häufig ist, ist das, wenn wir hier unter FreundInnen sind, wo einfach dieser super safe Space, in dem alle Körper total willkommen sind und egal wo und wie die Haare stehen und egal wie das Körpervolumen und so weiter ist, sind alle hier so super herzlich willkommen. Und in diesen internalisierten Strukturen ist mir aufgefallen, so in diesen Momenten, wo ich dann draußen in der Sauna war, wie krass internalisiert das ist. Weil ich super gerne, ich bin als Jugendliche, Kind mit in die Sauna genommen worden. Ich habe das immer total geliebt. Und eben, das war echt so ein Wake-up. Ja, so von, ah, fuck, that's so filthy. Ja, also das sind so viele Momente, die so nicht nur grenzwertig sind, sondern super übergriffig sind. Sei es Kommentare, sei es die Art und Weise, wie ich angequatscht wurde. Und auch gar nicht so im Sinne von direkt übergriffig, sondern einfach so dieses, wow, ich sitze hier neben dir und was soll jetzt dieses Gespräch? Und auch so, Kommentare, Nähe und so weiter. Und mir dabei so heftig aufgefallen ist, wie stark einfach diese Internalisierung ist. Und wir hatten vor kurzem in unserem ersten Modul der 300-Stunden-Ausbildung eine sehr mutige Frau, die nach vorne getreten ist und ihre Geschichte geteilt hat von ihren eigenen Gewalterfahrungen, von sexualisierter Gewalt. Und was mich immer wieder so stark berührt in diesen Geschichten, ist, dass die lange Zeit, die es braucht, die so unglaublich schambehaftet ist, diese Übergriffe ans Licht zu bringen. Und das ist auch etwas, was mir eben mit dieser Sauna-Geschichte so aufgefallen ist. Ich bin jetzt 41 Jahre so und hatte, wie wir natürlich das alle immer über uns denken, ich bin so wach und ich habe so einen guten Blick für Ungerechtigkeiten und so weiter und so weiter. Und halt gar nicht. Ich hatte jetzt gerade nämlich auch vor einer Woche oder so hatte ich dieses Gespräch mit unserer lieben Freundin Kira, die du auch kennst, die auch die 300-Stunden-Ausbildung gemacht hat, die immer eine Person in meinem Leben war, die sehr viel Achtsamkeit und Wachheit in mein Leben gebracht hat. Und mit der hatte ich nämlich schon vor vielen Jahren dieses Gespräch über Gendern, weil ich in der Bodywork-Ausbildung, ich weiß gar nicht mehr, das kam irgendwie auf und ich wurde damit konfrontiert und ich habe das immer so, wir haben da unsere eigene Geschichte auch miteinander, aber ich gehe mal gerade von meiner Perspektive aus, hatte ich das wirklich im Literaturwissenschaftsstudium, war das sowas, was ich einfach wegrationalisiert habe, um den Lesefluss, also so war das abgespeichert in mir. Wenn ich Texte geschrieben habe, habe ich die immer in der männlichen Form gelassen, um den Lesefluss so schöner und attraktiver und einfacher zu gestalten. Und habe das so krass internalisiert, dass ich da so total dahinter stand, dass es so okay ist. Und dass ich mich eingeschlossen fühle da drin. Mhm. Und dass das, ja. Und dann kam wirklich so in den letzten 2-3 Jahren, dass es mehr und mehr in meinen Sprachgebrauch übergegangen ist und dass der Einschluss aller Formen in die Sprache, and we know, words create worlds, eine unglaubliche Veränderung in meiner Wahrnehmung gebracht hat, wenn ich diesen kleinen Moment nehme, um über meine KollegInnen zu sprechen, das wirklich auch den Raum öffnet für diese unterschiedlichen Rollen, ja, diese Geschlechterrollen, in die wir uns hineinbegeben und mit denen wir uns identifizieren. Und das eben so ein großer Teil ist, den ich in mir identifiziert habe, internalisiertes Patriarchat, mich total wohlzufühlen damit, dass ich einfach nur mit dem männlichen Geschlecht arbeite in meiner Sprache, in meiner Schreibsprache und in meiner gesprochenen Sprache und da voll dahinter stehe. Und es gibt so etwas, was ich immer wieder auch in den Klassen benutze und was ich gerne auch hier im Podcast einmal so mitgeben möchte, wo wir jetzt auch darüber sprechen und weil du auch begonnen hast, so mit dem, das ist eine Fingerzeigfolge, also wirklich auch den Finger, ne, wir sagen das immer, wenn wir mit dem Finger zeigen, wenn wir mit einem Finger nach vorne zeigen, zeigen wir mit mindestens 3 zurück. Auf uns ist dieses, was ich von einer ganz tollen Frau, die auf Instagram tolle Sachen teilt von Co-Culture, die werden wir verlinken, auch definitiv in der Folge unten drunter ist. Show us your working out, ist es, was sie nennt. Und das ist wirklich genau das, was ich eben gerade gemacht habe. Zu sagen, hey, meine Weltsicht war bis dann und dann so und so, aufgrund eines blinden Flecks, aufgrund meiner Kultivierung der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, die Weltsicht, die mir mitgegeben wurde. Und dann kam ein Moment, der Moment mit der lieben Kira, in der ich aufgewacht bin zu einer Realität, die mir auf unterschiedlichen Weisen mehrmals zugetragen wurde, wo ich aber erstmal zugemacht habe und erstmal super ignorant war. Und dann kam der Moment, in der die Ignoranz gedroppt ist. Und ich glaube, dass es voll wichtig ist, in dieser Plastizität drin zu bleiben. Und ich würde diese Folge voll gerne dieser Plastizität widmen, dass wir alle Überzeugungen brauchen, um erstmal eine Struktur, so eine Weltsicht und eine Weltstruktur uns aufzubauen, an der wir uns festhalten können. Und dann hoffentlich zu einer Reife zu gelangen, in der wir in der Lage sind, diese festen Strukturen zu öffnen und zu lösen und plastisch zu werden für neue Erkenntnisse, die hoffentlich im Sinne des Yogas for the good of all, for like really the good of all und nicht nur in der kognitiven in Wiedergabe und dem verbalen, der verbalen Flagge, die wir so vor uns her wedeln, sondern wirklich in unserer, in unserem gelebten, ja, in unserem gelebten Alltag. Und hiermit übergebe ich meinen Monolog einmal an dich, aber das war mir wichtig, hier einmal das zu eröffnen.
Ja, voll schön. Also ich will erst noch mal kurz wirklich darauf eingehen, was du gesagt hast in Bezug auf das Wort Plastizität. Ich mag das Wort total gern. Ich glaube, es ist nicht ganz allen klar, was damit genau gemeint ist. Und es ist wirklich, ja, vielleicht willst du es auch selber sagen. Ich beschäftige mich viel mit dem Wort und dieses, ja, dieses Wachstum, was damit einhergeht. Vielleicht willst du es noch mal.
Ja, total. Also dieses in diesem Show as you're working out, und ich würde voll gerne dieses Reel, das sie gemacht hat, darunter verlinken, ist, dass die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, also es gibt eine Neuroplastizität, dass unser Gehirn in der Lage ist, sich neu zu verschalten und neue Perspektiven mit einzuladen. Das ist am Ende auch das, was wir im Yoga üben. Durch die unterschiedlichen Asanas nehmen wir unterschiedliche Perspektiven ein und sehen die Welt aus einer unterschiedlichen Sicht. Und in dieser Plastizität unserer Weltsicht, also haben wir diese Fähigkeit, so ein bisschen wie man Knete neu formen kann, ist auch unsere Weltsicht neu formbar. Und es gibt auch eine myofasziale Plastizität, also dass unser Körper sich verändern kann, je nachdem, welche Impulse wir in den Körper reingeben. Und das Interessante ist eben, dass mit den Impulsen auch für die Neuroplastizität und auch für die Plastizität in unserem, ja, in unserer Weltsicht und wie wir unsere Glaubenssätze formen, ist, dass die Impulse, die wir reinbekommen, die formen so stark unsere Meinung, und die Fähigkeit, unsere Meinung plastisch zu halten, also sie nicht so fest zu gießen, dass es keine Möglichkeit gibt, in Interaktion mit ihr zu treten, ist eine Fähigkeit, die wir auch im Yoga praktizieren, indem wir eine gewisse Flexibilität an den Tag legen, ohne uns zu verbiegen, trotzdem in der Lage sind, Perspektiven von anderen einzunehmen. Und wenn Jules da noch andere Aspekte gibt, die mit in die Plastizität mit rein müssen, dann unbedingt zufügen.
Nee, also ich finde das total, total schön, wie du es beschrieben hast. Genau, für mich ist es einfach auch so jetzt so zusammengefasst auch nochmal. Ich mag das Bild mit der Knete total gern, was du verwendet hast. Und einfach, die Lea hat das heute so schön gesagt, deine Tochter, die hat gesagt, das Gehirn ist ein Muskel. Und wenn man den Muskel nicht benutzt, dann wächst er nicht mehr. Und ja, einfach auch so diese Erinnerung daran, ne, dass wir auch als erwachsene Menschen immer weiter neue Sachen dazulernen können. Und dass es einfach auch dazugehört, neue Realisierungen zu machen. Und ich stelle mir das ganz oft auch so vor, wie so Updates. Auch wenn ich meditiere oder so, dann stelle ich mir immer wie so vor, so, ich mache jetzt ein Update. Und ich mag das total gern, wirklich gerade durch die Yoga-Praxis und Meditationspraxis zu merken, dass die Jules von gestern ist nicht mehr die Jules von heute. Also dass es immer wieder ein Update gibt und ich immer wieder so ein Refreshment habe und ja, die Dinge wieder neu betrachten kann und neu sehen kann und demnach auch neu Raum einnehmen kann. Denn ich glaube, worum es ganz viel auch geht, in dieser ganzen, ja, Auflösungen vom Patriarchat, das, was ja wirklich nur gemeinsam geht, auch gemeinsam mit den Männern, ist, ja, dass wir immer wieder Updates machen und gucken, passt das noch? Dient uns das hier noch? Und ich glaube, es wird gerade ganz klar, dass, also es ist schon länger klar, aber es wird immer wieder klarer, je mehr Updates hier kommen, ja, wie sehr dieses Patriarchat einfach ausgedient hat. Und ich glaube, ganz vielen ist auch gar nicht ganz klar, was der Begriff Patriarchat überhaupt meint. Also das Patriarchat, wir haben ja mal eine Folge gemacht zum Barbie-Film. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann scrollt total gern zurück und hört euch die mal an. Da sprechen wir dann nämlich auch ein bisschen drüber. Das ist eine ganz, ganz alte Folge. Das ist echt schon eine Weile her, dass wir die aufgenommen haben. Aber ich finde, in dem Film wird es immer, und wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann guckt euch den gerne an. Das ist total entertaining auch, finde ich, und super deep, wenn man den mit dem richtigen Update und der richtigen Linse anguckt. In dem Film wird das nämlich so schön dargestellt, finde ich, wie Barbie World ja ein Matriarchat ist und aber als Barbie dann in die Real World geht und erst ein bisschen später als Ken zurückkommt, hat Ken diese ganze Barbie World in ein Patriarchat verwandelt. Und da wird quasi so dieser Geschlechterkampf irgendwie so, ich finde ganz schön, eigentlich fast schon so auf die Schippe genommen, weil es natürlich total überspitzt dargestellt ist. Und grundsätzlich kann man sagen, das Patriarchat, also es kommt von dem Wort Pater, so wie Vater oder wie männliche Kraft sozusagen, ist ein System, in dem Männer regieren und Männer das Sagen haben und Männer Raum einnehmen und Frauen letztendlich unterdrückt werden. Und nichts zu sagen haben, keine Stimme haben, keine Gleichberechtigung. Und ich muss ehrlich sagen, ich mag das Wort Gleichberechtigung tatsächlich nicht so gerne, denn da habe ich mal irgendwann ein Update bekommen in meiner Schulzeit von meinem Biolehrer. Da ging es gar nicht um Frauen und Männer, sondern da ging es um das Thema, da sollten wir so einen Bogen ausfüllen, ob der Lehrer alle Schüler gleich behandelt. Das war so ein Buch von der Schülermitverwaltung. Und ich weiß noch, dass er sich über die Frage ein bisschen aufgeregt hat und meinte so, ja, sind ja nicht alle Schüler gleich. Deshalb behandle ich auch nicht alle Schüler gleich. Weil die Schüler haben ja ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Also der Mann war aus einem guten Grund mein Lieblingslehrer. Und deshalb mag ich auch das Wort Gleichberechtigung in dem Sinn nicht so sehr. Also ich wünsche mir für unsere Welt eine faire Behandlung von Frauen und Männern ich wünsche mir, dass wir Frauen uns trauen und da können wir uns wirklich alle an die eigene Nase packen, wie du gerade gesagt hast, wenn man mit einem Zeigefinger auf jemanden zeigt, dann zeigen drei Finger auf einen selbst, an welchen Stellen wir vielleicht nicht den Mund aufgemacht haben, an welchen Stellen wir nicht Raum eingenommen haben, an welchen Stellen wir ja, und ich spreche jetzt über die Vergangenheit, aber das passiert ja eigentlich tagtäglich, dass wir nicken und lächeln, obwohl wir eigentlich was, ja, nicht gut finden. Und ja, ich könnte jetzt ewig weiterreden, aber ich lass dich mal noch ein bisschen reden und heb mir die Sachen, die ich noch sagen wollte, für später auf. Ich glaube, wir könnten da wahrscheinlich auch 5 Podcast-Folgen zu dem Thema machen.
Ja, es ist total spannend, den Blick wirklich dafür zu schärfen. Und ich würde gerade einmal gerne zurück auf den Barbie-Film, weil ich glaube, das ist wichtig, wirklich diese Patriarchat-Matriarchat-Geschichte zu verstehen. Bevor wir auf den Film gerade nochmal zurückblicken, ist wirklich diese auch das Verständnis von den Linien, denn das ist es, worum es da so häufig drum geht. Also die Frage ist ja, wie haben sich die Machtstrukturen aufgebaut in der Art und Weise, wie sie sind? Und wie gibt es überhaupt gesellschaftliche Strukturen, in denen Matriarchat gelebt wird? Und das gibt es tatsächlich aktuell gar nicht so wirklich. Denn wirklich die Frage, wie wird der Name weitergegeben? Also wer nimmt den Namen von wem an? Wer zieht... ganz häufig, wenn man zum einen in die indische Kultur schaut, ist es so, dass die Frau ihr Elternhaus verlässt und in das Elternhaus des Mannes einzieht und damit so quasi ihre eigene Linie verlässt und in die Linie des Mannes mit eintritt. Also es ist wirklich diese Frage, so wer verlässt welches seine Linie, um eine neue Einheit zu gründen, und wer bekommt welche Rechte übertragen. Und rein rechtlich ist es so, dass es wirklich in den letzten 60 Jahren hat sich viel getan in Deutschland, wenn man es nur mal Deutschland anschaut, weil auch wenn Pay Gap und also die finanziellen Strukturen und die Eigentumsstrukturen immer noch ungleich sind, gibt es definitiv wahnsinnig viele Frauen, die Eigentum besitzen und Eigentum weitergeben. Und also diese Frage nach, wer gibt Eigentum weiter, wer gibt den Namen weiter, wer gibt die Linie weiter, hat so ganz viel damit zu tun, Matriarchat und Patriarchat. Und das Ding ist aber, und das ist voll wichtig auch zu verstehen, ist, dass das Matriarchat ist kein Reverse-Patriarchat. Die matriarchale Strukturen, und da werden ganz häufig von der biologischen Realität werden Elefanten angeführt, weil Elefantenherden eine matriarchale Struktur haben. Das heißt, wenn große Entscheidungen in den Herden getroffen werden, dann werden die von den ältesten weiblichen Herdenmitgliedern getroffen. Und diese Entscheidungen, die getroffen werden, die sind ja, Autoritätsentscheidungen, aber diese Autorität beruht auf Erinnerung. Und ich glaube, das ist voll wichtig zu verstehen, ist diese Fähigkeit, sich zu erinnern. Und da sind wir tatsächlich auch schon an diesem Knackpunkt, den ich vorhin angesprochen hatte, dass so viele gewalttätige Übergriffe diese Erinnerung so krass angreifen und die Frau abschneiden von dieser unglaublichen Intuition und Weisheit, die einfach auch mit im weiblichen Körper häufig so mitgeliefert wird, ne? Weil der weibliche Körper angebunden ist an die großen, an die Mondzyklen und an die natürlichen Zyklen. Und das Wichtige ist, ich möchte unbedingt die Emphase darauf nochmal legen, dass es nicht darum geht, ein bestimmtes Geschlecht, biologisches Geschlecht oder gefühltes oder identifiziertes Geschlecht nach oben zu spülen und das andere nach unten zu spülen. Das ist nämlich am Ende das Matriarchat gar nicht, denn es geht nicht darum, eine Überherrschaft zu bekommen über das andere Geschlecht oder generell über neutrale Geschlechter oder generell über irgendeine andere Form der Lebendigkeit, sondern es geht darum, eine wirkliche Balance zu finden und Entscheidungen zu treffen für das Wohlwollen aller, sodass ein Gleichgewicht entsteht, von dem alle profitieren. Und das heißt nicht, dass es darin keinen Konflikt, keinen Streit, dass es darin auch ein Gerangel gibt. Und dennoch sind die Entscheidungen für das Wohlwollen aller. Und es werden keine Machtstrukturen ausgespielt, um andere zu erniedrigen. Und zurück zu den Elefanten und auch zurück zur Erinnerung ist, dass die Entscheidungen, die getroffen werden, die werden aus dieser tiefen Erinnerung heraus getroffen, die häufig über viele Generationen weitergegeben werden und die sich im Verlauf eines Lebens aufbauen. Bei den Elefanten ist es wirklich so, wo sind die guten Wasserstellen, auch die vielleicht für die letzten 2, 3, 4 Trockenzeiten nicht die Route nicht genommen wurde, aber wo so eine ganz tiefe Erinnerung noch da ist, die vielleicht auch über Generationen weitergegeben wurde, wo eventuell noch Wasser zu finden ist. Und die Fähigkeit zu wissen, wann es Zeit ist, loszugehen. Und das Interessante ist wirklich, sich anzuschauen, wie solche Entscheidungen getroffen werden und wer folgt, so, ne, also in diesen matriarchalen Strukturen. Und das ist etwas, was mich einfach so häufig in meinem Erwachsenwerden und auch in meinem Erwachsensein, was mir so heftig häufig auffällt, in der Erarbeitung und im wirklichen Embodiment meiner Mündigkeit. Ich würde sagen, den Vorteil, dass ich Tochter einer selbstständigen, alleinerziehenden, sehr selbstwirksamen Frau bin. Das heißt, ich habe wahnsinnig viel schon vorgelegt bekommen. Und da gibt es aber dann auch einige Themen, und da kann jeder für sich selbst so seine eigene Thematik wahrscheinlich identifizieren, wo es dann doch so ein Handover, von bestimmten Themen zum Mann oder zu einer anderen Person, die mich dann aus meiner eigenen Wirksamkeit rausgeholt hat. Und es waren so vor allem die letzten, vielleicht jeder Moment des Aufwachens ist ein Zurückholen der Wirksamkeit, ohne in eine starre, ohne in so eine starre Macht hineinzutreten, sondern in einer wirklichen, mutigen, ich kann das, gestern Abend hatten wir so einen Moment, Lea kam und es war so ein Einmachglas mit so Apfelmus und kam so angelaufen und gesagt, hey Papa, kannst du mir das mal aufmachen? Und da habe ich gesagt, und ich habe so gesagt, gib's mir, ich krieg das hin. Ich hab die Griffkraft auch. Und nicht, um mich auszuspielen, um stärker zu sein als Pascal. Natürlich kriegt Pascal das auch, weil Pascal einfach Griffkraft 3000 hat. Aber um mich selbst zu trainieren, zu sagen, ich kann das auch aufmachen. Und wenn ich dieses Glas nicht aufkriege, dann fucking muss ich meine Griffkraft trainieren, weil das sau wichtig ist. Das ist etwas, was total... die Wissenschaft sagt es immer wieder, Griffkraft ist so unglaublich wichtig für gesundes Altern. Und diese kleinen Momente, ich kann es selbst ausrechnen, ich kann es selbst öffnen, ich kann es selbst runtertragen, nicht weil ich anderen zeigen muss, wie stark ich bin oder weil ich mir keine Hilfe holen kann, sondern weil in manchen Momenten dieses Training sau wichtig ist für meine innere Wirbelsäule. Und dieses Spiel von, ich gebe meine Selbstwirksamkeit nicht ab, in den richtigen Momenten, das ist etwas, was super spannend ist, weil wir keine Erinnerung haben an eine Zeit in unserer eigenen Lebenszeit oder in der letzten oder vorletzten oder vorvorletzten Generation, also wo mündliche Übertragung noch möglich war, wo es anders war. Jede Generation der letzten 3, 4, 5 Generationen hat sich so hart viel mehr Selbstwirksamkeit, Autorität, Respekt, Rechte erkämpft, dass wir hier nicht stoppen dürfen, nur weil es uns besser geht als der Generation vor uns, sind wir noch lange, lange, lange nicht angekommen in einer Realität, in der wir, wo wir sagen können, that's it, so kann es bleiben, weil das Ding ist, und ich gebe es gleich ab, das Wort ist, dass die Männer selber so hart leiden unter den patriarchalen Strukturen, denn hurt people hurt people. Epstein-Files, die großen und kleinen Skandale von den kleinen Femiziden in den Haushalten bis zu den großen Genoziden sind alles Reaktionen auf fehlende, yin-nährende, liebende, rückhaltlos nährende Strukturen. Und das bezieht sich nicht nur auf das weibliche Geschlecht als körperliche Realität, sondern das geht um die Qualität des Nährenden, alles Liebenden, alles wohlwollenden Aspekts. So.
Schön. Bring ja, it voll on. Spannend. Also, ich muss jetzt sagen, ich habe hier eine lange, lange Liste mit Sachen vor mir, die ich alle gerne sagen möchte. Und immer wenn du dann was sagst, dann kommen noch 10 Punkte dazu. Aber ich mache jetzt einfach mal weiter. Also, ich finde es voll spannend, was du gerade gesagt hast mit dem Marmeladenglas. Oder was war da drin? Apfelmus?
Apfelmus.
Ja, aber es ist irgendwie so lustig, weil ich habe dazu mal ein Reel gesehen, wo, ich glaube, ich habe dir das sogar geschickt.
Ich habe das gleiche Reel im Kopf. Bring it on.
Wo so eine Frau macht das Glas auf und dann fällt ihr so ein, ach Mist, nee, es macht ja meinem Partner voll Spaß, das quasi für mich aufzumachen. Und dann dreht sie es wieder so zu und tut so, als wäre es zu gewesen und gibt es ihm. Und dann ist er halt mega happy, dass er es quasi für sie aufmachen kann. Und ich hatte, ja, das ist lustig, weil ich habe da gerade ein Buch zu gelesen. Mein Buch heißt The Male Brain. Und die gleiche Autorin hat, und das ist basiert alles auf Wissenschaft, aber sie erzählt auch, sie ist auch Mama von einem Sohn und erzählt auch viel Also jetzt gerade geht es in dem Buch immer noch, es ist quasi so von Geburt an bis, ja, geht es quasi so ein ganzes chronologisches Leben von einem Mann entlang und erklärt einfach, wie Männer quasi denken, und es geht ganz viel um die, ja, generell Hormone und alles, was so, also generell komplett, was die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind zu männlichem Denken und Verhalten. Und das gleiche Buch gibt es auch für The Female Brain. Und das freue ich mich auch schon voll, das zu lesen. Ich fand es jetzt nur spannend, das Male Brain erstmal zu lesen, weil Female Brain kenne ich ja aus meiner eigenen Erfahrung ganz gut. Und das Spannende war jetzt der Bogen zurück. Ich hatte so ein Erlebnis vor kurzem. Also ich bin ja Miss Independence schlechthin. Ich habe früher als Kind, witzigerweise auch, bestimmt durch Priming, immer gesagt, ja, später habe ich dann mal einen Mann, der macht dann alle meine so Stromrechnung und so diese ganzen Sachen, auf die ich keine Lust habe, weil ich war ja immer so schlecht in Mathe, und dann dachte ich immer, das macht dann später alles mein Mann. Ja, gut, jetzt bin ich selbst Unternehmerin und wohne alleine und mache alles selbst und habe mir auch jetzt auf Portugiesisch ein Auto gekauft, worauf ich sehr stolz bin. Und dieses Auto, da musste ich jetzt den Reifendruck überprüfen. Da habe ich nämlich so eine Notification bekommen, auf Portugiesisch, auf dem Display stand, dass ich das machen muss. Okay, und dann bin ich, da hatte ich keine Ahnung, wie man sowas macht, bin dann zur Tankstelle gefahren und habe dann in meinem besser werdenden Portugiesisch mit den Leuten dort gesprochen an der Tankstelle, und die haben gesagt, ja, das, den Service bieten wir nicht an, da vorne ist das Gerät, du kannst es selber machen. Und ich dachte halt so, ja toll, geil gesagt, ey, habe ich keine Ahnung, wie das geht. Und bin dann dahin und stand dann so vor dem Gerät und habe dann gesehen, da stand so ein älterer Portugiese in der Nähe mit seiner Zigarette. Und dann bin ich so hin und habe gefragt, hey, Entschuldigung, dass ich Sie störe, wenn Sie fertig sind mit der Zigarette, hätten Sie vielleicht einen kurzen Moment, mir zu zeigen, wie ich das, wie ich den, also Reifendruck überprüfe und halt meine Reifen aufpumpe. Und dann hat er so sich voll gefreut, hatte ich das Gefühl, er so, ja klar, kein Problem und so. Und dann kam er und hat dann halt beim ersten Reifen, habe ich natürlich so geguckt, ja, er fast in seine Hände reingefallen, und habe geguckt, wie macht man das, okay, cool. Und dann habe ich ihm das schon fast so aus der Hand gerissen, so, okay, jetzt mache ich weiter. Und dann hat er so gesagt, so, nee, nee, voll gut, ich kann das machen. Und dann war ich im ersten Moment so, hä, voll unangenehm, da muss ich dem jetzt dafür Geld geben oder keine Ahnung. Habe direkt schon wieder so gedacht, jetzt stehe ich da wieder so in der Schuld, auch voll interessant, dass man dann so denkt. Und dann habe ich, ich hatte ja dann 4 Reifen Zeit, das weiter zu beobachten, und habe dann wirklich gemerkt, dass dem das voll Spaß macht, das jetzt für mich zu machen. Und dann habe ich das später meinen Freundinnen erzählt. Ich habe ihm dann auch gesagt, ja, soll ich ihnen was dafür geben? Und dann hat er gesagt, nee, nee, voll gut, alles okay. Und dann ist er so fröhlich davon gestapft. Und dann habe ich es später meinen Freundinnen erzählt und habe gesagt, oh, ich glaube, ich hatte heute voll die krasse Erkenntnis. Und dann haben die so gesagt, you probably made his day. Und ich glaube, das ist, für mich war das nochmal so ein Schlüsselmoment, oder bei mir, ich habe dann direkt so ein Update auch gehabt innerlich, weil ich so gedacht habe, irgendwie cool, wenn, ja, wenn man so eine Balance findet, also aus, man kann selbst, ich weiß jetzt ja auch, wie es selbst geht, und weißt du, wenn das der anderen Person Freude macht, auch, ja, in diese empfangende Yin-Qualität, in diese weibliche Qualität reinzufallen. Und die, da hatte ich ja wirklich, wie gesagt, dann 4 Reifen Zeit, um dann wirklich einfach zu sagen, okay, es scheint jetzt irgendwie gerade ein Gift zu sein, dann nehme ich das doch jetzt einfach an. Und in dem Moment hatte ich auch wirklich überhaupt nicht das Gefühl, dass er mir jetzt hier seine Macht demonstrieren will oder sonst irgendwas, sondern einfach, dass er halt gerne gegeben hat, so aus einem ganz natürlichen Impuls sozusagen so heraus. Und da jetzt gerne einfach, ja, und was ich damit sagen will, ist, dass ich glaube, wir manchmal in dieser ganzen Feminismusdebatte manchmal sehr stark, und ich spreche da auch wirklich über mich, in dieses ich kann selbst, ich will selbst, und den Männern manchmal da auch so ein bisschen sowas wegnehmen, was sie auch gerne geben würden, und dann, wie du auch vorhin gesagt hast, die Männer leiden, glaube ich, auch so stark unter dem Patriarchat, unter diesem, wir wollen es nicht mehr so, also viele Männer, die meisten hoffentlich, in meinem Umfeld jedenfalls, wir wollen es nicht mehr so, wie es früher war, aber wie sollen wir denn als Männer jetzt sein? Ich glaube, dass diese Frage halt auch so groß ist, und ja, dass wir einfach an alle Themen mit so wahnsinnig viel Ehrlichkeit auch einfach rangehen dürfen. Also, um nochmal zurückzukommen zu dem, was du zum Beispiel am Anfang gesagt hast, mit der Sauna, dass man sich da oft unwohl fühlt. Ja, dann das auch einfach nochmal mehr ehrlicher hinzugucken. Warum fühle ich mich unwohl? In Momenten, wo einen jemand anguckt, das vielleicht auch sogar anzusprechen, habe ich zum Beispiel mal gemacht, als mir jemand hinterhergelaufen ist in der Sauna, ziemlich offensichtlich, von einem Saunaraum in den anderen und wirklich geglotzt hat, habe ich mir irgendwann meinen Bademantel angezogen und ihm gesagt, ist schon richtig peinlich, sich so zu benehmen, oder? Und dann hat er so getan, so, er hat dann gesagt, hä, was meinen Sie denn? Dann habe ich gesagt, wir wissen beide ganz genau, was jetzt gemeint ist. Und das ist vielleicht erstmal unangenehm, aber es war halt so befreiend dann in dem Moment, weil ich in dem Moment für mich selbst aufgestanden bin und für alle Frauen, die in meiner Linie hinter mir standen und in Momenten, wo was übergriffig oder unangenehm war, nicht aufgestanden sind. Und hoffentlich auch für alle Frauen, die, ja, und die dann noch kommen und das beobachten und das fühlen. Also das ist ja auch ein somatischer Abdruck, den wir irgendwie so weitergeben. Ja.
Die Frage, Jules, glaube ich, die total interessant ist zu beantworten in eigentlich allen Momenten, ist wirklich die Frage nach der Bedingungslosigkeit und der Großzügigkeit. So ist, und ich, das Ding ist, dass in sehr intimen Beziehungen, egal ob das Kernfamilie oder wirklich auch romantische Beziehungen, gute Freunde sind, ist wirklich, ob dieser Austausch, der da stattfindet, in einer Bedingungslosigkeit stattfindet und kein Beginn einer Kodependenz ist und auch so einer Ping-Pong. Du stehst in meiner Schuld, ich stehe in deiner Schuld, du stehst in meiner Schuld, ich stehe in deiner Schuld. Und es gibt so ein Prinzip, das ich im Acro-Yoga so gemocht habe. Das ist auch wirklich ein Grund, warum ich glaube, dass das so die Praxis ist, die mich am meisten hat wachsen lassen in meinem Unterrichten, in persönlichen Beziehungen, ist dem Co-Teacher, wenn man zusammen unterrichtet, den Raum zu geben, Teile des Unterrichtens zu üben, in der die Person weniger professionell, weniger erfahren ist als die andere. Also dass man ganz stark sich gegenseitig empowert, in die Bereiche hineinzutreten im Unterrichten, die man weniger gut kann. Also wenn ich jetzt mit dir unterrichte und du mich empowerst, ans Harmonium zu gehen, obwohl eigentlich du bist in der musikalischen Familie aufgewachsen, du kennst dich aus mit den mit dem Harmonium und mit den Noten und mit den unterschiedlichen Stimmen und so weiter. Aus dir kommt es viel natürlicher heraus. In mir ist es so, ist die Großzügigkeit, da reinzugehen und mich zu empowern, ans Harmonium zu gehen, das ist es, woraus wirkliche Beziehung erwächst und wirkliches Empowerment erwächst. Und ich habe vor kurzem, weil ich nämlich gerade Bell Hooks zuhöre, The Book of Love.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Voll schön. Sie hat eine voll schöne Definition von Liebe herausgesucht. Ich kann sie nur paraphrasieren, ich habe sie nicht komplett. Und sie ist auch nicht von ihr, sie hat sie von von einem Psychologen, glaube ich, herausgesucht. Und zwar ist es unsere Bereitschaft, am spirituellen Wachstum der anderen Person wohlwollend beteiligt zu sein. Und es ist super, super spannend, weil es nämlich nicht darum geht, immer nur Wohlgefühl zu erzeugen, sondern und das ist nämlich, das ist das, und jetzt wird es nämlich gleich auch super spannend und super haarig, wenn wir in die Yoga-Guru-Linien und in die Lehrerlinien hineinschauen. Weil die Interpretation dessen, was spirituelles Wachstum bedeutet, die kann sehr, sehr haarig werden. Und das haben wir haben das einfach schon so häufig gesehen. Und für mich waren wirklich jetzt dieser, ja, echt 2026, ich glaube, dass für mich so die letzten 5 Jahre, also so definitiv seit Covid, waren viele Schuppen, die mir so von den Augen gefallen sind, die schmerzhaft waren, und so jetzt 2026, ich weiß nicht, ich glaube, da war schon so ein Rohheitsgrad erreicht, dass echt so die Schuppen, die dann nochmal so gefallen sind, und die Höhlen, die da gefallen sind und die Fassaden, die da gefallen sind, die waren echt hart. Also die waren echt hart, weil es dann, weil das so viele Lügen herauf oder so zum Vorschein gebracht hat, auf denen so viele Bereiche einer für mich auch schon eigentlich als verlässlich erachtenden Gesellschaftsstruktur. Also es ist ich mag die Demokratie und ein großer Teil meines Enthusiasmus und meiner Freude am Leben und meiner Positivität entsteht daraus, dass ich den Menschen generell vertraue. So allen. So erstmal wirklich einen riesengroßen Vertrauensvorschuss gebe. So, und das wurde richtig hart gechallenged. Nochmal auf so einer ekelhafteren Ebene irgendwie. Mm. Und dieses Da stecken wir knietief im Patriarchat, ist das durch die unterschiedlichen Machtgefälle und Verantwortungsstrukturen, die wir gebaut haben, bringen wir uns in eine wahnsinnige Verletzlichkeit. Und Verletzlichkeit ist immer Teil von Community. In dem Moment, wo eine Community eine bestimmte Größe erreicht, brauchen wir unterschiedliche Departments. Wir brauchen eine Aufgabenteilung. Das ist in der Familie genauso. Ist egal, wie das in den Geschlechtern aufgeteilt ist. Das sind einfach Bereiche, die wir aufteilen müssen und die total wichtig sind. Und jetzt ist aber die Frage, um den Kreis zu schließen zum spirituellen Wachstum, ist, bin ich wirklich wohlwollend daran interessiert, dass mein Partner, meine Partnerin in der Selbstwirksamkeit bleibt, ohne diesen wunderschönen Tanz des sich aneinander Anlehnens und den Tanz des einander auch mal so ein Gewicht abzunehmen, ohne den komplett beiseite zu schieben. Der gehört voll mit dazu. Das Ding ist aber, dass es ein Tanz ist und dass ich mein Päckchen immer mal wieder auch wieder zurücknehme und dann nochmal neu ansetze, in die Plastizität reinzugehen, zu sagen, ja, und jetzt probiere ich das nochmal und dann kommt so dieser nächste Moment, wo ich das schaffe, wo ich das angehe, und mein Partner, meine Partnerin unterstützt mich darin, immer wieder einen neuen Anlauf zu nehmen, ohne mich zu schämen oder zu blamen, wenn es nicht geklappt hat, weil wir haben ja alle unsere Vorlieben, das ist ja völlig wurscht, jetzt Schüler, du sagtest, für dich war es so Mathe, ne, und das ist so, ja, okay, und es ist jetzt völlig egal, ob du jetzt in einem weiblichen Körper oder in einem männlichen Körper steckst, wir alle haben unsere Anlagen, unsere Veranlagung, unsere Talente, und die Frage wirklich, ob wir in einer wohlwollenden Beziehung daran interessiert sind, in die Selbstwirksamkeit zu kommen, in die Eigenverantwortlichkeit, in die Fähigkeit, unsere Intuition anzuzapfen, Entscheidungen zu treffen, in den Konsequenzen unserer Entscheidungen zu sitzen und unsere Verhaltensweisen abzuwägen und wirklich auch so auszuagieren, dass sie für the benefit of all, dass sie wirklich für das Wohlergehen aller stehen und dass wir in der Konsequenz auch zurückgespiegelt bekommen, wenn es nicht so war. Und wir alle machen Fehler. Ich habe keine weiße Weste. Ich habe so vielen Menschen schon wehgetan. Aber die Frage ist, bin ich offen für das Feedback, wenn es mir nicht gelungen ist und bin ich bereit, mein Verhalten anzugleichen. Und das ist was, was eben im Patriarchat richtig in eine Schieflage gekommen ist, weil in der Aufrechterhaltung der Machtstrukturen wird so viel Gewalt akzeptiert, also wirklich akzeptiert, und man spürt es auch finde ich, so 2026 war das so heftig in our face, ist dieses, dass wir so viel Gewalt einfach akzeptieren, und weil wir dann scheinbar auch keine Macht haben, dann sage ich, ja, okay, then that's it, so weiter geht's, ne? Und dass dieses weiter geht's so eine Assimilierung ist, so dessen, was ist, und wie das so schön in der Philosophie gesagt wird, nur weil Fliegen auf einem Haufen sitzen, heißt es nicht, dass der Haufen gut schmeckt. Ist so dieses aus dem, was wir beobachten können, also aus dem Sein nicht auf das Sollen zu schließen. War für mich, und da komme ich jetzt auch zum Ende, ich hatte das immer wieder im zweiten Modul unserer 200-Stunden-Ausbildung, wenn wir in die Yoga-Stile reingehen, war das echt immer so ein Dorn, der mir so richtig schmerzhaft im Gewebe und in den Knochen saß, dass so eigentlich 90% aller Yoga-Stile, die ich vorgestellt oder die wir vorstellen in der Woche, ich habe dann meistens diese kleine Vorlesung dazu, diese Stile zusammenzubringen, mir immer wieder auffällt, wenn wir die alle durchgehen, dass die alle so krass von Skandalen gespickt sind. Und ja, je mehr Menschen zusammenkommen, desto mehr menschelt's und so, I get it. Aber das ist auch so in diesem Konflikt, in dem ich da immer drin stehe, zu sagen, okay, ja, es ist so Teil der Menschlichkeit, und aber warum kriegen wir das nicht hin, ey, dass wir die Gewalt und die sexualisierten Übergriffe und die Machtstrukturen und das sich gegeneinander ausspielen, dass wir das nicht hinkriegen. So, ja, da sind wir echt so mittendrin.
Ja. Da geht es wirklich darum, die Menschen so wieder in ihre Accountability zu führen, in ihr. Das meint wirklich, dass man ja eine Verantwortung übernimmt und ja, und immer wieder in die Verantwortung auch gestellt wird. Und egal, wo man steht. Also, wie kann es sein, dass Leute noch an der Macht sind, wo ziemlich offensichtlich ist, dass die ganz schön viel Dreck am Stecken haben? Und es kann sein, weil nicht genug Leute aufstehen und sagen, ich mache da nicht mehr mit. Und ja, weil einfach ja, da Machtgefälle da sind und vielleicht auch die Angst dann da ist, was zu sagen. Die Angst, das irgendwie aus dem Gewohnten vielleicht auszubrechen. Eine Unsicherheit da ist und ja, sich das dann immer wieder reproduziert. Und ich glaube, das ist auch ein Moment, wo wir uns nochmal angucken können, so, oder diese Frage uns stellen können, was ist ein Guru? Wir beide sind so, würde ich schon sagen, sehr gegen alles, was irgendwie so Guru-Gehabe ist. Also ich meine, man muss nicht männlich sein, um ein Guru zu sein. Es gibt genug weibliche Figuren, die auch als Gurus irgendwie auftreten, oder wo man ganz klar merkt, es geht hier gar nicht darum, Menschen in ihrem Sein zu empowern, Menschen dazu anzuregen, selbst zu denken und vor allem selbst zu fühlen. Wir haben ein ganzes Modul in der Basisausbildung, den Feel-Block, wo es wirklich darum geht, wieder ins Gefühl zu kommen, wieder in diese ehrliche Resonanz kommen, wo ich vorhin darüber gesprochen habe in der Sauna. Ne? Ganz oft ist es ja auch wirklich einfach auch die Ehrlichkeit, die wir so verloren haben in der funktionieren im System, in ach, dafür habe ich jetzt gerade keine Zeit, ich habe dafür jetzt gerade keine Kraft, was auch immer. Und dadurch lügen wir uns einfach auch oft selber an, wenn wir gar nicht mehr spüren, was wir eigentlich brauchen oder was gerade überhaupt noch stimmig ist und was nicht. Und das kann ja alle Bereiche betreffen. Das kann natürlich den Bereich Sexualität betreffen, das kann aber auch unser Agieren in einem Familiengefüge, ein Agieren, einen Platz, eine Rolle, eine Dynamik in einer Beziehung angehen. Wahrscheinlich, wenn du das jetzt hörst, weißt du schon ziemlich genau, in welchen Momenten oder in welchem Bereich deines Lebens es dir vielleicht manchmal schwerfällt, ehrlich zu sein. Und da nehme ich uns nicht aus. Wir haben genauso, wir sind auch in dieser menschlichen Erfahrung drin, Momente, wo es uns leichter fällt, ehrlich zu sein, und Momente, in denen es uns wirklich schwerfällt. Und mit der Ehrlichkeit uns selbst gegenüber, das ist oft das Schwerste, und dann aber auch ehrlich anderen gegenüber. Ja, und was eben Guru letztendlich übersetzt, der bedeutet, ist jemand, der Licht bringt. Licht dahin in die Ecken der Ignoranz scheinen lässt, sozusagen. Und deshalb kann theoretisch jeder Mensch und vielleicht sogar auch jedes Lebewesen, würde ich fast sagen, kann eine Guru-Funktion in unserem Leben haben oder kann ein Moment, das, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben mit dieser technischen Sprache, so ein inneres Update in uns evozieren, Plastizität, Neuroplastizität anregen, dass da einfach neue neuronale Verknüpfungen stattfinden, wir was verstehen, was wir vorher nicht verstanden haben. Und leider gibt es in dieser Welt sehr viele männliche und weibliche Fake-Gurus, die mit Manipulation arbeiten, die damit arbeiten, die Intuition der Menschen weiter zu trüben, anstatt sie weiter zu schärfen. Und die sind sehr häufig sehr intelligent und nutzen die Waffe der Intelligenz zu ihren Gunsten. Und deshalb fällt es auch so oft schwer, diese Menschen zu identifizieren. Ganz oft sind das nämlich fantastische Redner, viel bessere Redner als wir jetzt hier, die am Abend hier noch zusammenkommen und sich das jetzt nicht groß vorher strukturiert und was weiß ich was haben. Wir haben hier so ein paar Notizen, wenn überhaupt, und sprechen einfach aus dem Herzen. Das sind Menschen, die sind nicht mit ihrem Herzen verbunden. Die haben das alles minutiös geplant und wissen ganz genau, wie sie Menschen manipulieren, die gerade vielleicht auch in einer emotional vulnerablen Position sind. Und da heißt es wirklich einfach Augen auf bei der Teacherwahl, wem man sich aussucht, wo man sein Training macht. Und gerade, leider gerade oft die super bekannten Teacher, die super gehypten Teacher. Und das ist auch in der Yoga-Szene irgendwie, finde ich, schon echt auffällig, dass es dann oft so heißt, ja, ich habe jetzt bei dem und dem mein Training gemacht und der, das ist dann oft auch so namenhafte Personen dann plötzlich sein müssen. Und es ist ganz oft, finde ich, ein Zeichen dafür, dass Menschen ja einfach auch so den Kontakt zu sich verloren haben und nicht mehr selbst wissen, wo fühle ich mich denn wirklich wohl? Wo fühle ich mich gesehen? Wo habe ich das Gefühl, dass das, was gelernt wird, das Wissen halt auch gut integriert wird und so weiter und so fort. Genau, und ich will dazu noch eine Geschichte erzählen, die jetzt mich in letzter Zeit echt auch emotional sauer gemacht hat, wütend und traurig gemacht hat. Und zwar gibt es immer mal wieder Teacher, die dann eben, also wie werden Teacher so groß, wie werden Gurus so groß? Und dabei geht es jetzt gerade gar nicht um Deepak Chopra. Diesen Fall habe ich ja schon in meinem Newsletter auseinandergenommen. Da möchte ich mich jetzt nicht mehr drüber aufregen in dem Moment. Es geht aber um, ja, wieso werden solche Menschen überhaupt so groß? Wieso werden die gehört? Ich habe es vorhin schon gesagt mit der Intelligenz. Und es gibt gibt jemanden, ich möchte jetzt gar keinen Namen nennen, der ist schon wie so ein Yoga-Dinosaurier und hat ganz, ganz viele ein Follower und hat auch bestimmt viel Wissen und hat bestimmt früher mal alle diese herausfordernden Asanas gemeistert und ganz toll gemeistert, sodass er, dass er quasi so diese Anerkennung bekommen hat in der Yoga-Welt. Und dann plötzlich, das ist auch so ein typisches Ding, kam er mit seinem eigenen Stil um die Ecke und das ist jetzt das Ding, was jetzt jeder machen muss. Und dann, das habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal so erlebt in der Yoga-Welt, dass dann plötzlich alle anderen Yoga-Stile voll schlecht gemacht werden. Und es geht jetzt alles gar nicht mehr, man muss es jetzt ganz genau so machen. Und da war jetzt echt auch so ein Fall, dass jemand, die bei uns Teacher-Training gemacht hat, dann bei so jemandem in einem Training gelandet ist, nach unserem Training, die hat bei uns im Training unterrichtet, nach der Abschlussprüfung, war happy, auf dem Festival unterrichtet, hat sich wohlgefühlt und kam dann, wir haben dann zum Glück nochmal gesehen, hatten dann nochmal ein längeres Gespräch und hat mir erzählt, ich traue mich jetzt gar nicht mehr zu unterrichten. Ich bin jetzt so verunsichert, weil dieser Teacher gesagt hat, alles, was so da draußen unterrichtet wird, ist ja quasi Quatsch, und hat dann Ernährungstipps gegeben von wegen, er würde nur einmal am Tag essen und alle möglichen Sachen, ultra dogmatisch. Und aber er ist ein fantastischer Redner. Ich habe mir auch schon Content von ihm, also einfach so ein bisschen aus Interesse, einfach mal so zu Gemüte geführt. Und ist ein fantastischer Redner, kann super überzeugend reden. Ja, und dann jemand, die vielleicht gerade verunsichert ist, sich vielleicht gerade da einfach auch sehr offen ist, ja, emotional sehr offen ist, sehr neugierig ist, interessiert ist, lässt sich da vielleicht dann auch schneller einwickeln. Und ja, da möchte ich dich jetzt einfach, wenn du das hörst, empowern, vertrau auf dein Gefühl. Und meistens, wenn Leute sehr dogmatisch von irgendetwas erzählen und nur der eine Weg ist der richtige Weg, ist so ein Red Flag, würde ich sagen, wo man sagen kann, ja, und zu diesem Teacher, der hat bestimmt viele, viele Sachen, weiß der, die stimmen. Ich will gar nicht sagen, dass alles, was der sagt, totaler Quatsch ist. Was für mich zählt, ist, wie laufen die Leute da raus? Haben die Lust, mehr zu lernen? Haben die Lust, das, was sie gelernt haben, zu teilen? Fühlen die sich inspiriert? Fühlen die sich empowered? Sind die, ja, fühlen die sich näher bei sich selbst? Fühlen die sich näher verbunden mit sich und der Welt? So, ja.
Ich würde voll gerne so einen Kreis schließen zu dem somatischen Blueprint, den wir ganz, ganz zu Beginn angesprochen haben, und merke aber, deswegen auch eben diese Pause, dass genau da die Krux liegt und dass genau da auch eine Dissonanz liegt, die sich über diese vielen Jahre dieser patriarchalen Strukturen aufgebaut haben. Und das ist wirklich diese Verneinung der inneren Wahrheiten, der wirklichen Gefühle, der auch so dieser subtilen Anzeichen in unserem Körper, wenn etwas nicht stimmt oder kippt. Weil ich weiß aus Erfahrung, dass das in uns allen angelegt ist. Die Frage ist nur, wie wir getuned sind, das zu hören, wahrzunehmen und zu wirklich durchkommen zu lassen und rauskommen zu lassen und dann darauf zu reagieren, dass es uns dient. Das ist das alles, was ich gerade angesprochen habe, ist wirklich, ist etwas, was kultiviert werden muss. Und ich merke das immer wieder hier bei mir zu Hause im Alltag. Also ich habe ja wirklich Ich habe zwei fantastische Töchter, die unglaublich willensstark sind. Und ich hatte mit dir das Gespräch auch schon, wo du mir rückgemeldet hast und du gesagt hast, wow, ich bin total gespannt, Julia, wie das mal ausgeht. Weil die beiden sehr, sehr, sehr selten, also wenn ich bei mir bin, ich möchte es wirklich so ausdrücken, wenn ich bei mir bin, verbiete ich denen niemals den Mund. Das hat zur Folge, dass die häufig, recht häufig, edgy Kommentare geben, wo viele, viele Menschen, auch Freundinnen, Großeltern, viele, viele Menschen dabei sitzen und denken, wow. Und ich hoffe, und am Ende ist es alles ein Experiment, und das ist auch das, wo ich nochmal drauf zurückkommen möchte, dass wir haben so wenig Möglichkeit, uns zu orientieren, weil alles, also ein super großer Teil von dem, wie ich aufgewachsen bin, ja, cool, aber definitiv verbesserungsfähig. Und wenn ich mich umschaue in Familien, FreundInnen, da ist nicht so super viel Orientierung in der gelebten Realität. Da ist wahnsinnig viel Orientierung in Büchern, in tollen Menschen, die genau das, was du sagst, total gut reden können. Aber sobald die in ihrer gelebten Realität sind, fällt das alles so in sich zusammen. Es ist am Ende alles ein Experiment. Alles ein Experiment, und gerade in dieser Begleitung der nächsten Generation ist es ein Experiment, wo wir sehen, ob das Experiment aufgeht in 20 Jahren. Ja, sobald die in ihren tiefen, intimen Strukturen drin stehen und dann in diese wirklich wohlwollende, großzügige, an spirituellem Wachstum interessierten, sehr nährenden Verhaltensweisen teilnehmen oder halt eben nicht. Ist dieses, den Mund nicht zu verbieten und diese kleinen und großen somatischen Hints, die wir bekommen von hier stimmt was nicht, hier ist was ungerecht, hier spielt jemand seine Macht aus, hier ist, und wir haben das ganz häufig, echt auch so einen Konflikt von, beide Mädels sind sehr sensibel, was Tonlage angeht. Das ist auch sowas super Weibliches. So in der Stimmlage zu hören, was in der anderen Person vor sich geht. Das machen die bei beiden. Das machen die bei mir. Und das auch, wenn andere zu Besuch sind, wo beide Mädels sagen können, da irgendwas ist da. Es ist nicht kongruent. Das, was auf der Sachebene gesagt wird, passt nicht ganz zu der Stimmlage. Und dann werden die total aufmerksam, weil klar, das ist Unsicherheit. Hunde reagieren darauf, Tiere reagieren darauf, wenn Inkongruenz ist. Und wenn so, was man häufig auch hat, ist so dieses passiv-aggressiv, also das ist wo wir auch drüber gesprochen haben, dass die große Schwierigkeit ist, dass wir ganz wenig Räume schaffen, in der Wut leben darf. Es ist völlig egal, ob das in weibliche Wut oder männliche Wut ist. Ich würde sagen, bei männlich, na, beide sind, die sind ein bisschen anders gelagert. Männliche Wut ist häufig körperlicher, und körperliche Wut und körperliches Gerangel wird ganz wenig Raum dafür geschaffen, sodass das richtig ans Tageslicht treten kann und eine Struktur finden kann, in der das gesellschaftlich gehalten so ausagiert werden darf, sodass es wirklich auch einen Platz hat. Und dadurch entsteht ganz viel so passiv-aggressiv und wo so unterhalb der Schwelle so ein so rauskommt. Und da haben die halt ganz häufig so einen Speak-Truth-to-Bullshit-Moment, wo jemand, der reinkommt, sagen würde, ey, was ist denn das hier, eine 13-Jährige und eine 8-Jährige, die so ihren Eltern über den Mund fährt. Und das Ding ist aber, wenn Pascal und ich unser Ego zurückdrehen, haben die allermeistens recht. Es gibt Momente, wo das ist, also es gibt Momente, wo das respektlos und das geht so nicht, und dann sagen wir das auch. Ey, aber in den Momenten, wo die recht haben, wo wir nur unseren Adultismus ausspielen, dieses internalisierte Patriarchat von ich bin älter, ich habe mehr Macht und deswegen musst du jetzt so. Das ist so das, wo es echt super, super spannend wird, sich selbst zu beobachten und mit diesen feineren Systemen von diesen Kindern, die mit noch etwas weniger Anpassung den Blick auf die Dinge haben, wo es echt super spannend ist, das Rad zu drehen und zu sagen, okay, das ist es, wo wir rauskommen, in dieser Generationenwende. Und diese Generationenwende findet nur statt, wenn wir selbst aufwachen zu diesen kleinen und großen Erkenntnissen, die wir da jetzt gerade angesprochen haben und in diesen Verhaltensänderungen, wo wir uns aus Abhängigkeitsmechanismen herauspellen, in einem Moment des freien Falls uns vielleicht hineinbegeben und dann auf unseren eigenen Füßen landen. Und da kommen wir nicht drum rum, um diesen Moment des Diskomforts.
Ja. Und es hängt so viel, ich will jetzt gar nicht dieses riesige Fass aufmachen, aber wir haben es noch nicht genannt und deshalb finde ich, das passt noch so oder muss eigentlich noch so in diese Folge rein, wirklich sich anzuschauen, also wo fließt Geld hin und wo kommt Geld her und wo fließt, und Geld ist letztendlich auch eine Form von Energie, wo fließt Energie und Zeit hin und wo kommt Energie und Zeit her, also wo investiere ich meine Zeit rein? Also ja, wie stehe ich in diesem ganzen Netz, in diesem ganzen Gefüge? Wer hat Zugang zu meiner Zeit und meiner Energie? Wann und warum? Sich das wirklich genau anzuschauen und das mal so mitzunehmen in eine Kontemplation, würde ich jetzt mal sagen, könnte sehr, sehr spannend sein. Und nicht nur spannend, sondern auch eigentlich ziemlich wichtig sein in dieser Zeit.
Ja.
Und ja, da kann es auch sein, dass es mal unangenehm wird. Und dafür wünsche ich dir ganz, ganz viel Kraft, wenn du jetzt gerade zuhörst. Und ich habe noch so einen Spruch, den ich jetzt gerade, ich habe ja Freunde besucht in der Schweiz und bei der einen Freundin, noch eine gemeinsame Freundin von uns, steht so ein Spruch an der Wand, den ich jetzt immer wieder angeguckt habe und den einfach
richtig gut fand. Oh, it's a good one. Oh, it's a good one. Da habe ich mir auch ein Bild gemacht. Ich brauche das dringend mehr in meinem Feld. Bring it on.
Dieser Spruch, da steht: Weisheit ist zu wissen, welchen Weg man nehmen soll. Also das stand auf Englisch: Wisdom is knowing which path to take. Integrity is taking it. Also Integrität ist, diesen Weg dann auch zu nehmen. Und ich glaube, jetzt, wenn du zuhörst, weißt du ziemlich genau, von was ich spreche in deinem Leben. Und sich da Stück für Stück zu befreien, vielleicht auch, wie Julia gerade gesagt hat, in den freien Fall zu gehen, in dem Vertrauen zu wissen, dass du auf eigenen Füßen landest, auf deinen eigenen.
Das ist ein fantastisches, vorläufiges Schlusswort zu diesem bodenlosen Thema. Schön.
Ja. Schön, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören. Danke dir, Julia, für das schöne Gespräch.
Ebenso, danke schön.
Bis ganz bald. Lasst euch gut gehen.
Wenn dir die Folge gefallen hat und dich inspiriert hat und du gerne mehr von uns hören möchtest, dann abonniere den Podcast total gerne auf deiner Lieblingsplattform. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden und kriegst immer direkt eine Benachrichtigung. Immer donnerstags morgens um 6 Uhr laden wir die Folge hoch, dann kannst du die neue Folge hören. Und wenn du das Gefühl hast, ich kenne jemanden, dem die Folge vielleicht gefallen könnte, dem es auch interessieren könnte, dann leite die Folge sehr gerne weiter, kannst es gerne einfach teilen. Und wir sind natürlich auch total gespannt zu hören, wie dir die Folge gefallen hat und mit dir darüber in den Austausch zu kommen. Hüpf einfach gerne rüber zu Instagram @healfeellead und hinterlass uns einen Kommentar in den Post zur Folge oder schick uns eine Nachricht. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, freuen wir uns natürlich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank, lass es dir gut gehen und bis hoffentlich ganz bald. Namaste.